Orkenspalter TV labert. Mit 10 Jahren Verzögerung haben Malgi Stritter und Nicolas Mendrek gemerkt, dass Podcasts viel weniger Arbeit machen als Videos und dass viele ihrer Supporter auf Patreon sie bevorzugen. Hier reden Malgi und Nico über alles, was nicht oder noch nicht ins Videoformat passt. Es geht um Pen and Paper, Kino und Videospiele. Der Podcast entsteht vor allem für die Supporter auf Patreon und landet dann mit etwas Versatz überall, wo es Podcasts gibt.
Hallo Nico.
Hallo Malgi und willkommen zu einer Doppelfolge von The Good Batch, unserem Format, in dem wir über Star Wars reden und vor allem über alles, was wir an Star Wars mögen.
Ja, und das ist eine Doppelfolge oder beziehungsweise es ist eine Folge mit einem Darmwurmfortsatz. Das war das Wort, das ich versuchte zu sagen.
Ein Wurmfortsatz oder Blinddarm? Ja, ich verstehe,
eins
wo das herkam.
Eins von beidem. Ja, weil wir nochmal was zusammenfassen, was zwar eigentlich ein Podcast hatte, der aber nicht öffentlich gestellt wird, aus
genau.
Gründen.
Ja, also, kann ich kurz erklären. Wir haben uns 3 Folgen von The Clone Wars angeschaut und haben sie wirklich nicht gemocht und haben drüber gesprochen. Die Folge hatte technische Probleme. Ich war selber nicht zufrieden mit dem, was wir da gemacht haben. Wir haben es dann trotzdem auf Patreon gestellt, weil ich diese Folge nicht der Öffentlichkeit zeigen wollte. Ich war nicht glücklich damit. Und ich dachte, damit ist es dann trotzdem abgehakt. Und dann dachte ich mir aber, wir müssen trotzdem jetzt in der nächsten öffentlichen Folge über diese 3 Folgen reden, damit sie nicht komplett rausfallen und die Leute nicht irritiert sind. Auch wenn diese 3 Folgen, und es geht um die Mortis-Trilogie aus der 3. Staffel von The Clone Wars, jetzt nicht so einen großen Impact haben auf die Serie an sich, allerdings auf so eine philosophische Meta-Ebene haben sie vielleicht doch einen Impact auf Star Wars, weil Elemente daraus immer wieder vorkamen in den späteren Serien, The Rebels und Ahsoka. Wir machen es ganz kurz. Soll ich es schnell zusammenfassen? Ich will nämlich niemanden damit langweilen und ich möchte mich entschuldigen dafür, dass dieses Segment über diese 3 Folgen wenig hat, was wir positiv finden. Und das ist ja gegen die Prämisse dieses Podcasts. Und ich weiß, dass das ein Kritikpunkt an uns ist, dass wir immer wieder Probleme damit haben, Gutes zu finden. Aber es gibt nun mal auch solche Momente.
Ja, nur ganz kurz für die Zusammenfassung und für das Komplettistische. Es sind die Folgen 15, 16 und 17 der 3. Staffel Overlords, Altar of Mortis, Ghosts of Mortis. Und ich kann direkt sagen, da sind ein paar hübsche Designs an Klamotten drin und ein netter Planet. Das sind die positiven Dinge, die ich hervorhebe. Jetzt kann Nico die Handlung zusammenfassen und das war's
genau.
dann.
Genau, und eigentlich wollen wir über 3 andere Folgen reden. Ja, das hier ist also nur wirklich, wie du sagst, der Wurmfortsatz. Wir reden gleich noch über die Citadel-Trilogie, die direkt nach anschließt und die für mich bisher ein Highlight in The Clone Wars ist. Also das Positive kommt gleich noch. 3 Folgen 18, 19, 20, Citadel Counterattack und Citadel Rescue. Über die reden wir in ein paar Minuten. Der Vollständigkeit halber haken wir aber noch die Mortis-Trilogie ab. Was passiert? Anakin, Ahsoka und Obi-Wan werden irgendwo in eine leere Fläche des Raums gerufen und sollen sich da mit Clone-Troopern treffen, finden dort aber nur einen im All schwebenden W8 vor, eine riesige Raumstation oder eine Art Planet, und wachen dann auf einem Planeten auf, der sich als die Welt Mortis entpuppt und die offenbar auf einer anderen Daseinsebene existiert. Sie sind auf einer Machtdimension die festgehalten worden oder eingefangen worden. Das heißt dann später, das wäre ein Katalysator Mortis, der die lebendige Macht, die alle Lebewesen von sich geben, in die nutzbare Macht umwandelt oder irgendwie leitet, lenkt. Und dafür zuständig sind 3 Wesen, die wir später als die Götter von Mortis kennenlernen, der Vater, der Sohn, die Tochter. Und die stehen für die Aspekte der Macht. Der Sohn ist die dunkle Seite, die Tochter ist die helle Seite, der Vater ist die Balance und der Vater möchte, dass Anakin seinen Job übernimmt, hier auf Mortis festzuhängen und die anderen beiden im Zaum zu halten, denn er ist nun mal der Auserwählte, der das Gleichgewicht bringt. Oder zumindest glaubt der Vater das, er will erstmal rausfinden, ob Anakin das wirklich ist und ob er ihm dann sein Amt übergeben kann. Denn es heißt, dass diese 3 Gestalten so mächtige Machtnutzer wären, dass sie nicht im normalen Kosmos existieren können. Und wir erfahren später in anderen Serien, dass sie als Götter angebetet werden. Und dann kommt es auch zu diesem Test. Anakin wird vor die Wahl gestellt, ob er Obi-Wan oder Ahsoka rettet. Er rettet beide und beweist damit, dass er der Auserwählte ist, will das Amt aber nicht. Also gehen sie wieder, werden dann aber daran gehindert von dem Sohn, der Böse ist, gespielt von Sam Witwer, der ja auch Darth Maul und den Imperator spielt in The Clone Wars. Und der zwingt Anakin dann irgendwie doch sich mit der ganzen Materie zu befassen und gleichzeitig gibt die Tochter, die ja eigentlich die Gute sein soll, Obi-Wan eine Waffe, um den Sohn damit zu töten oder zumindest sich zu verteidigen. Und dann passieren viele tragische Dinge und am Ende versucht der Sohn damit, den Vater umzubringen. Und dann opfert sich aber die Tochter und stirbt. Und Anakin und Ahsoka ist zwischendurch auch gestorben. Aber mit ihrer letzten Lebensenergie wird Ahsoka wiederbelebt. Und dann gibt es noch ein großes Finale in der dritten Folge, wo der Sohn versucht, Anakin zum Beeinflussen, die dunkle Seite zu umarmen, indem er ihm zeigt, was sein Schicksal ist. Und dann sehen wir auch schon, wie er später zu Darth Vader wird und was alles Schlimmes passieren wird und was aus seinen Freunden werden wird. Aber der Vater kommt dazu, das Gleichgewicht, und löscht ihm das wieder aus dem Schädel. Also ist das völlig irrelevant, dass er es gesehen hat. Und das Ganze geht dann so aus, dass der Vater sein Leben opfert, wahrscheinlich in der Hoffnung, dass Anakin dann seinen Platz einnimmt, oder beziehungsweise auch, um dafür zu sorgen, dass Anakin den Sohn besiegen kann, denn sobald der Vater tot ist und nicht mehr das Gleichgewicht wahrt, ist auch die Unsterblichkeit, die ihm der Vater verliehen hat, für den Sohn weg. Und das war jetzt sehr viel Information in wenigen Minuten, aber ich habe gesagt 5 Minuten und ich habe es geschafft. Ich habe Mortis zusammengefasst in 5 Minuten. Mortis fällt auseinander, die 3 Helden fliehen. Anakin erinnert sich nicht mehr, was bis ihm prophezeit wurde, und sie finden dann in dem Raumsegment, wo sie ursprünglich waren, sich wieder in ihrem Raumschiff wieder. Die Klone treffen sie an und sagen, hey, ihr wart ja nur ein paar Sekunden weg, was ist denn da passiert? Oder wir haben ein paar Sekunden Funkverbindung unterbrochen, ihr wart ja gar nicht wirklich weg. Ihr habt offenbar nur geträumt oder sowas. Und so ist diese Dreierfolge dann auch. Ein böser Traum. Ja, es ist nichts davon erstmal relevant für die Story. Es hat eine Menge Symbolik drin, die aber unglaublich plump ist. Also wir wissen, für was steht. Ja, die helle Seite, die dunkle Seite, das Opfer des Jedi-Ordens, was Anakins Prophezeiung und seine Aufgabe. Und ja, es ist, man kann da sehr viel drüber reden oder was zu sagen. Ich habe viele Artikel gefunden, die sagen, sie würden jetzt in die Tiefe gehen und erklären, was die ganzen Metaphern und die Bedeutung dieser Folge sind. Und das ist meistens dann halt nichts dahinter. Es ist nur, ja, das hier symbolisiert die dunkle Seite. Und die ist ja immer böse. Und das hier symbolisiert die helle Seite. Und die opfert sich auf. Und das spiegelt das und das wieder. Und Ahsoka ist am ehesten die Tochter und Anakin am ehesten der Sohn und Obi-Wan am ehesten der Vater. Und ja, ich weiß nicht, Maiki, was hast du außer den schönen Gewandungsdesigns aus dieser dreifach Folge gezogen? Nichts, oder?
Nö, dass Mythologie-Schreiben nicht so einfach ist.
Ja, ich meine, das war die Idee dahinter, ne? Wir geben der Machtmythologie nochmal eine neue Ebene mit religiösen Figuren, die schon so alt sind, dass sich die Jedi selber nicht mehr an sie erinnern. Aber später finden wir Reliefs von ihnen auf Tempeln und Statuen von ihnen auf anderen Planeten, in anderen Serien. Also offenbar sind sie mal angebetet worden. Und es wird ja auch später eine Connection zu der Zeitreisen hergestellt mit diesen Figuren. Also die Welt zwischen den Welten, die genutzt wird, um Zeitreisen zu ermöglichen, die scheint mit Mortis verbunden zu sein. Da kommt vielleicht noch mehr, aber es scheinen eher so die Versuche einzelner AutorInnen und ProduzentInnen zu sein, da irgendwas durchzusetzen. Und es gibt Leute, die finden das richtig gut und sagen, das wäre das Kernstück der Star Wars Lore, das muss man gesehen haben. Aber ich finde es einfach nur platt. Es ist wahnsinnig unsubtil und es ist dramaturgisch ein Hin und Her. Es hat keinen roten Faden. Dinge passieren, die in der nächsten Folge wieder irrelevant sind. Und die Folge ist vorbei, ohne irgendwas hinterlassen zu haben, einen Impact.
Aber wir wollen ja positive Aspekte hervorheben und ich sage mal was Positives. Man muss sie nicht gesehen haben, es ändert nichts.
Genau, das ist positiv. Man kann sich's komplett sparen. Sam Witwer ist gut in seinen Rollen.
Ja.
Also alle Voice Actors sind gut.
Dieser Planet Mortis ist tatsächlich recht hübsch designt.
Ja, ist ein W8.
Nein.
Du meinst schon die Oberfläche, ja, genau.
Ja.
Genau, und wir sehen da ein paar, also man merkt, dass die Serie technisch vorangeschritten ist und hat schöne Lichteffekte. Und so viel zur Mortis-Trilogie. Wie gesagt, es ist ein Wurmfortsatz. Wir haben es hiermit abgehakt, wir werden hoffentlich nie wieder drüber reden.
Ja.
Es ist für mich, habe ich auch in dem anderen Podcast, den wir auf Patreon gestellt haben, schon gesagt, der Tiefpunkt von Star Wars. Es ist eine Qual für mich, es zu gucken. Ich finde es wesentlich weniger unterhaltsam als zum Beispiel Episode 2, was ja wirklich ein schlechter Film ist, aber ich habe trotzdem Spaß an ihm auf eine Guilty Pleasure Art und Weise, weißt du?
Mhm.
Aber an Mortis habe ich absolut kein Vergnügen. Ich weiß nicht, woran es eigentlich liegt. Das ist einfach so seelenlos.
Weil es sich der Tatsache selber nicht bewusst ist, dass es oberflächlich ist, sondern sich präsentiert.
Mhm. Als etwas Deepes.
Ja, aber gleichzeitig auch so dröge ist, dass es nicht einen lustigen Trash-Faktor entwickelt.
So, okay. Und jetzt kommen wir aber zu dem Highlight, ja?
Ja. Wir reden jetzt in der eigentlichen Folge über die anschließenden 3 Folgen, sowohl was die Produktion angeht, als auch was die wirklich chronologische Reihenfolge angeht. Wir sind dann jetzt bei 18, 19 und 20 der 3. Staffel The Citadel, Counterattack und Citadel Rescue, wo wir eine bekannte Gestalt treffen, die wir bisher noch nicht groß hatten.
Ja, in animiert noch gar nicht hatten in animiert. Noch nicht gesehen. Ich glaube, wir haben sie noch gar nicht bisher im Star Wars Kanon, jetzt wenn wir es chronologisch uns angucken, gesehen, nämlich
Will of Tarkin.
Hier noch Captain Will of Tarkin, ja? Natürlich ungefähr 25 Jahre jünger, als wir ihn, oder 22 Jahre jünger, als wir ihn dann in Episode 4 kennenlernen. Und wir sehen ihn aber erst am Ende dieser Folge. Denn die Prämisse dieser Folge ist ein Gefängniseinbruch.
Ein Gefängniseinbruch zum Zweck eines Gefängnisausbruchs.
Genau.
Es geht darum, dass ein Jedi-Meister gefangen genommen worden ist von Separatisten, und zwar Jedi-Meister Piel. Das ist der, der aussieht wie ein kleiner roter Gnom.
Also ich finde, er sieht ein bisschen aus wie Yoda hatte was mit einem Menschen.
Yoda hatte was mit einem roten Kobold.
Ich glaube, rot ist der nur wegen der Beleuchtung. Der ist,
der ist
ziemlich hautfarben. Er kommt in Episode 1 hervor und sitzt da im Senat rum und sagt aber
nichts. Ich dachte, der wäre ja auch rot.
Nee, das liegt an dem Lava-Licht, glaube ich. Also ich habe eine Actionfigur von ihm, die ist nicht rot.
Okay, gut. Also er sieht aus, als hätte Yoda was mit einem Menschen gehabt.
Mhm.
Das ist Meister Piel.
Even Piel.
Und
oder Ivan.
Der Grund, warum er dringend aus dem Gefängnis raus muss, wo er gefangen gehalten wird, der sogenannten Citadel. Übrigens ein Gefängnis, das früher schon dazu gedacht war, Jedi festzuhalten. Also gab es so viele Jedi, die Verbrecher wurden, dass es ein spezialisiertes Gefängnis dafür geben musste.
Wird das gesagt in der Folge?
Es heißt, dass die Citadel spezifisch dafür gebaut wurde, Jedi gefangen zu halten.
Mhm.
Also unter anderem, um Jedi gefangen zu halten, und dass es sie schon länger gibt als den Krieg, aber sie ist jetzt den Separatisten in die Hände gefangen. Also ja, die haben klar, die Kontrolle drüber.
Da gab es wohl eine Zeit, wo verrückte Jedi weggesperrt werden mussten. Ja. Oder wir wissen ja nicht, wer sie gebaut hat, das sagen sie, glaube ich, nicht.
Nein.
Ja, die Separatisten haben den Planeten oder den Mond, den Himmelskörper, es ist ja ein zertrümmertes Himmelsobjekt, ein halber Planet, wo die Zitadelle draufsteht, in die Hände bekommen, und sie ist unter der Leitung eines reptiloiden Typen namens Sobek.
Ja, aber ich war tatsächlich mitten im Satz sogar.
Entschuldigung.
Weil ich auf einen längeren Expositionsmonolog auf einmal gekommen bin. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, der Grund, warum sie ihn da rausholen, ist nicht einfach nur, dass er dort gefoltert wird und man ihn nicht dort sitzen lassen will, sondern er hat wichtige Informationen.
Mhm.
Deswegen muss man ihn auf jeden Fall rausholen. Er kennt nämlich die Daten einer ansonsten unbekannten Hyperraumroute, die zentralen Welten der Separatisten und der Republik miteinander verbindet. Welche Seite auch immer diese Daten hat, hat damit einen Geheimweg ins Herz des Feindes. Und deswegen braucht unbedingt die Republik diese Information, und die Separatisten dürfen sie nicht bekommen.
Sonst würden sie den Krieg damit gewinnen können, weil sie Coruscant überfallen können.
Ja.
Und das wollen wir nicht. Das wäre ja blöd, wenn das passieren würde.
Ja, das ist sicherlich nicht so leicht möglich.
Nee.
Und das Problem daran ist, dass diese Citadel extrem gute Sensoren hat und sofort Alarm geschlagen wird, wenn da Lebenszeichen an Bord eines Schiffes sind, das sich nähert, wo sie die da keine lebenden Gefangenen drauf sein sollen. Und deswegen hat Anakin einen Plan, eine Truppe dort reinzuschmuggeln. Und der besteht einmal darin, dass R2 das Ganze mehr oder weniger anführt, und der hat dafür einen Trupp von 3 umprogrammierten Battle Droids.
Genau, die in R2-Farben angesprayt wurden.
Mhm, sind jetzt weiß-blau. Sind aber, das ist so ein Comedy-Trio.
Die sind halt Kampfdroiden, ja.
Ja. Und die biologische Crew wird reingeschmuggelt. Wie?
Oh, ich darf das erzählen.
Ja.
Also, Anakin kommt, glaube ich, auf die Idee, oder?
Mhm.
Ich glaube, davon träumt er schon, seit er ein kleines Kind ist. Dass er denkt, wie wäre es, wenn wir Menschen in Carbonit einfrieren würden?
Mhm.
Ich finde das irgendwie süß, dass Darth Vader schon als Jugendlicher auf diese Idee, oder als junger Mann auf die Idee kam, dass man das machen kann. Das heißt, er selber, Obi-Wan, Captain Rex, glaube ich, und noch ein paar andere Klone. Und unter anderem
Fives und Echo.
Fives und Echo werden dann eingefroren und dann in den Frachtraum dieses Frachters gepackt, wo dann die Droiden sie auf diese Citadel-Station bringen sollen. Und Ahsoka möchte unbedingt mitkommen.
Ja.
Aber Plo Koon, der die ganze Sache, also Plo Koon ist der Jedi-Meister mit dem Tentakelgesicht und der Sonnenbrille, der so ein bisschen Ahsokas anderer Mentor ist und sie auch entdeckt hat, der hat so die Oberhoheit über die Mission, fliegt aber nicht mit. Und Anakin sagt, Ahsoka, nee, du bleibst hier, ist zu gefährlich. Ich entscheide jetzt diese Mission, nach allem, was war, ja, die ist jetzt zu gefährlich, du bleibst hier. Das heißt, sie fliegen dahin, sie tauen sich auf und Ahsoka ist da.
Ja,
also und Ahsoka sagt,
Aber Plo Koon, ich habe mit Plo Koon nochmal geredet und er hat gesagt, ich soll mitkommen. Also sie sind gescannt worden beim Anflug, ist alles gut gegangen und sind dann abgebogen und in einem Canyon in der Nähe gelandet. Es ist so, ja, es gibt Felsen, Höhlen und Lava.
Das ist der Planet.
Auf dem Planeten. Genau,
ja. Er fällt ja auch auseinander.
Und sie haben jetzt eine Route, die sie nehmen wollen, aber sie wissen nicht, wie es in der Realität aussieht. Das ist noch ein Punkt. Die Citadel, da gibt es nämlich keine aktuellen Pläne von. In den Jedi-Archiven, da gibt es nur veraltete Pläne. Also die ganze Anlage muss schon so lange existieren, dass sie veraltete Pläne haben kann.
Interessant. Na gut, vielleicht bevor der Planet auseinandergefallen ist oder so. Ja. Vielleicht müssen wir noch kurz dazu sagen, also die Droiden der Station sagen dann, ja, ihr könnt landen, ihr seid ja offenbar auch Droiden. Dann biegen die halt, wie du sagst, kurz ab, laden die anderen aus und dann ist ja der Plan, dass die sie später wieder abholen, wenn sie die Gefangenen befreit haben und sind sich dann wieder auf der Landeplattform treffen und sie müssen dann halt irgendwie einen Weg finden durch diese ganze Lava. Und ich mochte, das ist mir noch wichtig zu sagen, ja, ich mochte die Szene, wo Ahsoka aufgetaut wird und Obi-Wan und Anakin so, hey, hallo Ahsoka. Und dann Double Pack, hä, ja, was? Wieso bist du hier? Und wir sollten noch kurz erklären, wer Echo und Five sind, weil das ja bisher, wenn wir das jetzt tatsächlich in der richtigen Reihenfolge guckt, die Klone sind, deren Karriere wir verfolgt haben, von sie sind in dieser Rekrutenfolge ziemlich unfähig, raufen sich dann doch zusammen, haben dann ihre erste große Mission auf dem Rishi-Außenposten, wo sie quasi im Alleingang eine Invasion der Separatisten verhindern, die Kamino erobern wollen. Dann schaffen die Separatisten es eine Staffel später doch, Kamino zu erobern, zumindest anzugreifen. Und dann werden sie von unter anderem Echo und Fives heldenhaften Einsatz zurückgeschlagen und dann werden die auch zu ARC-Troopern befördert. Und das ist jetzt, glaube ich, ihr erster Einsatz als ARC-Trooper an der Seite von Captain Rex. Und jetzt schau mal, was mit ihnen in dieser Folge passiert. Das sind ja so unsere Point-of-View-Figuren. Ne? Also wenn man sich mit den Jedi nicht identifizieren möchte, sondern sagt, ich möchte aber lieber den Military-Science-Fiction-Aspekt von Star Wars, dann sind das die Leute, denen du folgst.
Ja.
Mal schauen.
Ja. Dass Ahsoka sich reingeschmuggelt hat, ist aber relativ schnell ein Vorteil für die ganze Mission, weil sie sagen dann hier, der einfachste Weg ist diese senkrechte Wand hoch, die mit Elektrominen besetzt ist, die sowohl hochgehen, wenn man sie berührt, als auch sofort eine Warnung an die Zentrale schicken. Und oben ist dann ein Eingang, der hat aber ein Schutzschild davor. Und es gibt zwar einen Lüftungsschacht, über den man reinkäme, aber der ist sehr schmal. Und Ahsoka ist die Einzige, die da reinpasst.
Jetzt ist es natürlich schon ein großer Fehler zu sagen, wieder mal Lüftungsschacht ist das Problem, ne? Wir haben diese perfekte Anlage, es gibt diese eine Schwachstelle, ist der Lüftungsschacht. Ja, wird schon keiner rein wollen, der schmaler ist als ein halber Meter oder so. Dabei gibt es ja in dieser Galaxis durchaus Spezies, die winzig sind. Zum Beispiel Babu Fricks Bande oder ganz viele von den Podracern würden da problemlos durchlatschen können. Aber okay.
Naja, sie müssten dann immer noch die senkrechte Wand mit den ganzen Sprengsätzen hoch.
Dann Yoda würde auch reinpassen.
Sie klettern also hoch und sie können auch ihre Kletterhaken nicht benutzen, weil die Gefahr wäre zu groß, dass die eine von den Minen auslösen. Sie klettern, Ahsoka rutscht durch den Lüftungsschacht und macht von innen den Schutzschild auf. Aber einer von den Troopern rutscht ab, fällt gegen eine von den Minen, wird in die Luft gejagt und die Leute wissen Bescheid, irgendwas stimmt da nicht. Sie sind ohnehin schon ein bisschen misstrauisch, weil das Shuttle, das angeflogen kam und gesagt hat, hey, wir landen gleich, nicht dort gelandet ist, wo es landen sollte. Und jetzt sind sie in der Anlage drin, aber die wird in Alarmbereitschaft versetzt. Sie schaffen es trotzdem zu dem Raum, in dem Piel gefangen gehalten wird. Während Sobek, es gibt zwei sehr ägyptische Namen in der Folge. Einmal Sobek, den leicht exischen Kommandanten. Also Sobek ist ein Gott mit einem Krokodilskopf, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und es gibt dann auch sowas wie Hunde, die Anuba heißen.
Richtig, stimmt. Das sind aber einfach nur so Raubtiere, die ein bisschen aussehen wie die komischen Wolfsviecher, die auf Rura Pente in Star Trek, die Kirk und Spock über das Eis jagen. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Verneigung davor, weil sie einen so einen großen Zahn haben. Ja, Sobek hat ein komisches Design. Er sieht wirklich ein bisschen aus wie ein Krokodil. Das stimmt. Er sieht aber auch ein bisschen aus wie Trandoshana mit einer Knubbelnase. Und er hat Glubschaugen. Und wir haben das geguckt, die Folge auf Englisch. Und ich sagte zu dir, sag mal, was soll diese Stimme sein? Ist das jemand, der Christopher Walken nachmacht? Ja. Weil das klingt furchtbar nach Christopher Walken. Und dann habe ich in den Trivia gelesen, James Arnold Taylor, der sehr viele Rollen spricht, unter anderem halt auch Obi-Wan, Also ist so ein Stimmchamäleon, der ist wirklich brillant. Der hat die Rolle angelegt als eine Mischung aus Christopher Walken und Al Pacino in Scarface. Und das hört man echt. Das hat er gut gemacht. Und das verleiht der Figur auch Charakter, weil sie ist kein typischer Befehlshaber der Separatisten. Die meisten sind ja sehr würdevoll und ruhig, aber streng. Und wenn Count Dooku anruft, dann katzbuckeln sie. Und der jetzt so, was, Count Dooku ruft an? Da müsst ihr mir doch vorher Bescheid geben. Und nee, ich nehme den Anruf nicht entgegen. Ich habe keinen Bock auf den. Und dann eskaliert der auch immer weiter und dreht total durch. Also der ist völlig psychotisch. Das wird auch am Ende relevant, dass er völlig unberechenbar ist.
Ja.
Und dann auch seine Ziele ihm egal sind. Er will dann nur noch Blut sehen. Also ich finde, das ist eine spannendere Figur als viele von diesen, ja, Mittelmanagement-Separatisten, sage ich mal.
Ja, also wo war ich? Ah, genau, sie kommen zu Pierre, aber ja, auf dem Weg stirbt noch ein weiterer Trooper.
Nicht, dass eine Kind das interessieren würde.
Es ist so ein bisschen, wir zählen Trooper runter. Die sind dazu da, um uns zu zeigen, wie gefährlich es ist. Mhm. Und der wird von einer heranrasenden Energiewand zerbritzelt.
Ja, aber erst fällt einer in den Laber, ne, am Anfang, ne? Erstmal sterben nur die Gelben, damit wir wissen, dass die benamsten Trooper nicht sterben.
Einer wird gesprengt und fällt in die Lava.
Ja.
Also der wird von der Energiewand zerbrutzelt.
Die erfahren ja immer ihren Namen, wenn sie sterben, ne?
Ja.
Ich glaube, Longshot war der von der Energiewand zerbrutzelt wurde.
Charger.
Und Charger ist ja der.
Das habe ich mir gemerkt, ironischerweise.
Der von dem Strahl erfasst wurde, von dem Energiestrahl, also von dem Blitzstrahl.
Von dem Blitzstrahl, und dann ja. Der wurde sehr aufgeladen, Charger.
Ja.
Ja. Und sie befreien Piel, der da in dem üblichen blauen Jedi-Festhalte-Energiefeld hängt, während Leute aus ihm die Informationen rausholen wollen. Und er sagt, ja, folgendes Problem, ihr habt das echt gut gemacht, aber ich habe nur die Hälfte der Informationen. Als wir die aus dem Kern meines Schiffs gelöscht haben, haben wir die aufgeteilt, damit man nicht so leicht rankommt. Also die Separatisten, ihr jetzt leider auch. Ich weiß die eine Hälfte und mein Captain weiß die andere Hälfte. Den müsst ihr auch befreien, die sind auch hier in der Citadel, die sind hier woanders untergebracht.
Was wäre, wenn sich Pierre jetzt einfach irgendwie in sein Schwert gestürzt hätte, dann kann doch niemand mehr mit dem Zeug was anfangen, was der andere in seinem Kopf hat.
Ich glaube, er hat die Information schon preisgegeben zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte das erst nicht so ganz verstanden, aber ich habe mir vorher nochmal die Zusammenfassung angeguckt, aber offensichtlich hatten sie die, also ich hatte, als wir es geguckt haben, so verstanden, dass er sie noch nicht rausgeholt hatte.
Ja, ich auch, ja.
Aber in der Zusammenfassung steht, es wäre so.
Die ich noch vorhin einmal quergelesen habe. Ich glaube, die Zusammenfassung falsch. Das ergibt hier irgendwie auch, obwohl es gibt beides in eine andere Richtung keinen Sinn, sagen wir so, oder mehr Sinn. Bei Pierre muss ich übrigens immer an diesen alten Zeichentrickfilm denken, Der Herrscher der Zeit. Da heißt die Hauptfigur, der kleine Junge, heißt, glaube ich, auch Pierre. Und das wird ungefähr 1 Million Mal gesagt. So ein Film mit Möbius-Design.
Oh, ich kenne den nicht.
Den kennst du? Den haben wir mal zusammen geschaut.
Echt? Oh. Ah, doch, jetzt, wo du...
Da ist der Junge, der auf diesem Planet, diesen Planeten gestrandet ist und der hat nur dieses Funkgerät und dann muss er halt von diesen Söldnern, die ihn retten sollen, ja, wird er ferngesteuert, damit er halt nichts Dummes macht, aber er macht viele dumme Dinge. Wird von so Wespen angefallen.
So vage erinnere ich mich. Freundet
sich mit so komischen Jar Jar Binks-mäßigen Aliens an. Also ich bin mir sicher, dass George Lucas den Film kennt.
Piel, okay.
Also gut, das war im Grunde die erste Folge, also fast, ne, dann gehen sie, glaube ich, noch zu der Zelle von dem anderen Gefangenen.
Ja, es gibt dann noch eine lustige Falle mit einem großen Magneten in der Decke und niemand hält die Waffen fest. Das heißt, auf einmal hat niemand mehr eine Waffe in der Hand. Und Anakin, das Lustigste daran, wird dann auch plock mit seiner Hand oben an die Decke
festgebimst.
Und
kam daher die Setzung, dass die Stormtrooper-Rüstung Keramik sind und nicht Metall?
Ich weiß nicht, ob das... Also ist zumindest nichts, was sich so leicht dann durch ein starkes Magnetfeld wegreißen lässt. Aber und wird dann, also Anakin wird dann auch mehrfach unter Strom gesetzt, während er an der Decke hängt, während die unten versuchen, sich so gegen anrückende Droiden zu verteidigen und vor allen Dingen nicht einfach nur irgendwelche Battle-Droids.
Assassinen.
Das hier sind die Assassinen-Droiden.
Ja, die sind schon bedrohlich, ja.
Und ja, sehr mit den diesen verkürzten Köpfen, die wirklich so fies gucken und die sowas wie Körperbeherrschung haben.
Ja.
Während die B1-Druiden laufen können, im besten Falle, und aber auch nicht immer, und grob in einem 45-Grad-Winkel schießen. Ja. Aber Anakin befreit sich dann, macht das Ding kaputt, und dann kommen sie durch und öffnen die Zelle von den Offizieren, und dann sagt einer schon richtig schnippisch, naja, das wurde ja auch Zeit, oder sowas. Und das ist ein sehr schmaler Mensch mit einem extrem scharf geschnittenen Gesicht und einem sehr britischen Akzent, Captain Tarkin.
Ja. Jetzt ist es also soweit, die Bromance der Zukunft kann beginnen. Anakin und Tarkin haben hier ihr Meet-Cute. Lernen sich hier als endlich mal kennen. Und ich glaube, die bonden auch ziemlich schnell, ne?
Ziemlich schnell. Also hier haben wir jetzt erstmal noch, dass sie dann sagen, wir müssen irgendwie hier rauskommen. Obi-Wan, du nimmst ein paar Leute und machst eine Ablenkung. Und Anakin, Ahsoka und ein paar andere Leute bringen Tarkin raus.
Naja, sie teilen sich ja vor allem auf, ne? Pierre geht mit...
Stimmt, Pierre geht mit Obi-Wan.
Und Ahsoka und Anakin gehen mit Tarkin.
Genau.
Ja, damit sie eben ihre Informationen nicht gleichzeitig riskieren, um dann sich beim Shuttle wiederzutreffen. Und dann gibt's in der nächsten Folge, sind wir jetzt in der nächsten Folge schon, ne?
Ja.
Das ist jetzt schon Folge 2.
Das ist das Ende der ersten Folge, dass sie sich aufteilen und unterschiedliche Routen nehmen. Und dass Tarkin ein bisschen bitchy ist und sagt, er hält nicht so viel von den Jedi, die werden immer von durch ihren Kodex zurückgehalten, wirklich entscheidende Dinge zu tun und das ist eigentlich keine gute Idee.
Und dann sagt Anakin, ja, ich finde den Kodex auch blöd. Ich finde auch besser, wenn ich einfach machen dürfte, was ich wollte und Leuten einfach mal irgendwie die Kehle rausreißen oder die Arme abbrechen, damit ich, das mache ich auch ganz oft, aber ich komme immer damit durch.
Ja, das sagt er nicht ganz so, aber das ist vielleicht sein Gedankengang und im Hintergrund steht Obi-Wan, der so, Anakin.
Ja, also die zweckheiligen Mittel sind sich beide einig.
Ja.
Außerdem ist Tarkin ein großer Fan von großen martialischen Konstruktionen. Das sieht man ja auch schon. Er findet das total eigentlich geil, die Citadel, ja, wie die, dass die so ein perfektes Konstrukt ist, so eine Terrormaschine, ja. Wenn er wüsste, dass die eine Schwäche hat, nämlich einen Auslassschacht, ja.
Das hätte ihm jemand sagen müssen, dass er darüber reingekommen ist.
Das sagen sie ihm nie. Hätten sie gesagt, hey, Tarkin, wir sind über diesen Exhaustport reingekommen, ja, dann hätte, große Strukturen, die einen Auspuff haben, da muss man sich in Acht nehmen vor, ne? Vor solchen kleinen Schwächen. Aber
er weiß es halt nicht.
Ja. Und das wird sein Untergang sein irgendwann. Spoiler. Ja, Foreshadowing.
In der zweiten Folge sind wir dann mit diesen zwei getrennten Trüppchen unterwegs. Und Anakin, Ahsoka, Tarkin nehmen eine Route, die durch Höhlen führt, während Obi-Wan und Pyael durch mehr Schächte innerhalb der Citadel kriechen und
mehr Fallen.
Ja, sie begegnen einem Probe-Droid. Und der kann, obwohl sie ihn natürlich schnell kaputt hauen, noch irgendwie einen Alarm losgeben. Und dann gehen so Shots zu.
Sehr schnell.
Und also es wird nicht explizit gezeigt, aber es ist sehr offensichtlich, dass ein Trooper in der Mitte durchgesäbelt wird davon. Und ich schaute rüber und sagte, for kids oder sowas in der Art.
Ist ja nicht das erste Mal, dass sowas passiert in dieser Serie. Ich finde, man sieht es ja nicht. Wir hatten ja auch schon abgeschlagene Köpfe gesehen. Das ist ja. Also
aber das war schon echt fies.
Diese Serie zu Lukas Filmzeiten ist schon wesentlich brutaler als das, was Disney dann später mit Star Wars gemacht hat. Ne? Mhm. Also in den Kinofilmen gab es ja dann noch sehr wenig solche Gory-Szenen, sage ich mal. Man sieht ja nichts.
Das Problem, das sich bei der Anakin-Ahsoka-Truppe aktuell auftut, ist, dass sie an einer Felswand ankommen, während sie in Bedrängnis sind. Und Ahsoka sagt, aber hier ist eine Sackgasse. Woraufhin sie Sprengsätze in die Hand gedrückt bekommt und gesagt, wenn du tatsächlich hier mitgeschickt worden wärst, dann hättest du die Information, dass das keine Sackgasse ist, sondern dass wir hier nur eine dünne Wand haben, durch die wir uns jetzt durchsprengen. Also es ist damit offensichtlich, dass sie gelogen hat und Plo Koon sie nicht geschickt hat und dass sie die ganze Mission jetzt in Gefahr gebracht hat, weil sie nicht wusste, wie der Plan war.
Aber die Gefahr, also so, dass sie das jetzt nicht weiß, dass man die Wand sprengen muss, ist jetzt kein Riesenhindernis. Sie benutzen die Sprengsätze dann ja auch, um Verfolger loszuwerden und sich trotzdem durchzusprengen.
Und dann springen wir zur dritten Truppe. Nämlich zu den Druiden. Ja. Die landen jetzt doch, weil so die haben mehr oder weniger den Plan, dass sie auf einer Landeplattform in der Nähe der Citadel darauf warten, dass die Leute zu ihnen kommen. Aber da sind dann jetzt auch Druiden, die sagen, ihr solltet aber nicht hier sein, beziehungsweise ihr habt viel zu lange gebraucht, was soll das? Und dann tut R2 so, als wäre er der Gefangene von seinen 3B1 Battle Droids.
Da gibt's ziemlich viel Funkverkehr, wo sie sich genau jetzt treffen sollen, wo sie sie wieder aufsammeln sollen. Und dann ist halt, irgendwann müssen sie halt landen, weil sie sonst Verdacht auch erwecken, ne? Weil ja eigentlich hieß es ja, ihr landet jetzt da mit eurer Fracht. Und die lassen das ja, es gefühlt sich an, als würden die Stunden Verzögerung da einbauen. Wo sollen die gewesen sein?
Ich weiß es nicht.
Schon sehr verdächtig.
Aber ja, also das ist verdächtig. Aber was auch verdächtig ist, ist, als Obi-Wan das Shuttle sieht, dass da einfach nur der Shuttle rumsteht und da kein R2 ist. Also sie denken sich schon, irgendwas stimmt ja nicht, aber sie laufen trotzdem in eine Falle.
Ja.
Und da sind dann noch mehr Battle Droids und
Diese Krabben-Droiden und diese komischen.
Ja, genau, da sind diese Krabben-Panzer-Dinger.
Ja. Also, es eskaliert dann alles ziemlich schnell an dieser Landeplattform.
Mhm.
Es kommt zu einem großen Shootout, immer mehr Droiden kommen dazu, bemannen Lasertürme und versuchen, das Shuttle wegzuballern. Und das versuchen wiederum natürlich unsere Helden zu verhindern. Und dann, ich glaube, das erste Mal, dass dann sein Name gesagt wird in der Folge, versucht Echo halt das Shuttle zu besteigen oder irgendwie den Geschützturm wegzuballern, bevor der das Shuttle wegblastet. Das Shuttle explodiert und wir sehen dann noch Echos Helm, der dann am Boden liegt. Echo ist weg. Fives, der ungläubig noch seinen Namen schreit. Fives Name wird gar nicht gesagt, glaube ich, in der Folge. Man sieht nur halt seine Insignien.
Ja.
Und damit ist ein weiterer von dieser Truppe von Klonen, die wir am Anfang kennengelernt haben, aus dem Spiel. Es kann sein, dass wir mehr von Echo trotzdem nochmal sehen. Ich möchte da jetzt noch nicht vorgreifen, aber merken wir uns den Namen einfach mal.
Ja, auf jeden Fall ist der Shuttle dann kaputt nach der ganzen Szene, nachdem viele Dinge explodiert sind, viele Leute aufeinander geschossen haben, zwischendurch Leute gefangen genommen wurden, dann nicht mehr gefangen sind. Und die Folge endet damit, dass die ganze Truppe jetzt auf dieser Welt festsitzt, wo die Citadel ist, die eigentlich echt schwer zu erreichen ist und wo nicht einfach Leute reinkommen ist und jetzt anrufen muss und sagen, Entschuldigung, wir bräuchten Hilfe, ja, um jetzt hier runtergeholt zu werden.
Hier mal eine Flotte.
Ja, also die Leute, die da sind, um jemanden zu befreien, müssen jetzt befreit werden im Endeffekt.
Ja.
Und ja.
Das heißt, werden sie dann zwischendurch nochmal von Sobek festgesetzt und verhört? Oder wie geht's weiter in der dritten Folge?
In der dritten Folge verstecken sie sich noch und sie kriegen dann auch durchgesagt, ja, es sind Leute unterwegs, um euch zu retten. Mhm. Beziehungsweise sie waren sogar schon unterwegs, weil es zu lange gedauert hat. Und mehrere Jedi-Meister und mehrere Kreuzer kommen, um ihnen zu helfen. Und es wird irgendwie ein Ort festgesetzt, wo sie abgeholt werden, der total praktisch ist, nämlich eine Insel mitten in einem Lavasee. Ich weiß, gibt es ein Argument dafür, warum? Erinnerst du dich, ob sie irgendwas sagen, warum das da sein muss? Aber,
weiß ich tatsächlich nicht mehr, ne.
Ja, so oder so. Aber zu dem Zeitpunkt hat Dooku jetzt schon mehrfach angerufen und fragt, haben sie das Problem immer noch nicht gelöst? Ich hätte jetzt gerne den Gefangenen.
Ja,
und
der geht einfach nicht mehr ran irgendwie.
Ja, und Sobek ist jetzt so am Ende seiner Geduld, wie du sagtest, der dreht dann wirklich ein bisschen ab. Und geht jetzt persönlich auch mit auf die Jagd nach seinen Gefangenen und die Leute, die versucht haben, sie zu befreien, beziehungsweise noch dabei sind. Es ist ja noch nicht endgültig geklärt, ob sie eben kommen oder nicht.
Muss ich mal dumm fragen, erinnere ich mich falsch, gab es nicht eine Szene, wo sie von Sobek direkt konfrontiert werden? Gab es nicht einen Moment?
Ja, sie werden kurz gefangen genommen bei dieser ganzen Sache um das Shuttle.
In der zweiten Folge?
In der zweiten Folge, aber nur kurz.
Und dann entkommen sie direkt wieder, ne?
Ja.
Das ist wieder so eine Bond-Film-Situation.
Ja, ja.
Ich weiß ehrlich nicht, also wir haben sie erst vor ein paar Tagen geschaut, ich weiß nicht mehr genau, wie sie dann da wieder rauskommen, weil eigentlich haben sie dann verloren. Weißt du auch nicht mehr, ne?
Also ich weiß das Ende, was wir nicht beschrieben haben, aber da gibt es diese riesigen Pipelines und Anakin springt eine davon in die Luft.
Mhm.
Und ich glaube, das ist dann eine Ablenkung.
Das ist kurz bevor sie tatsächlich beim Shuttle sind. Da müssen sie ja aus den Lava-Höhlen wieder zu dem Shuttle hochgehen. Dann klettern sie diese riesige Pipeline hoch. Und dann werden sie auch verfolgt und sprengen die Pipeline in die Luft, während da eine Menge Kampfdroiden drin sind. Aber das mündet dann in die Schlacht
um das
Shuttle.
Warte, die Sache mit R2.
Ja.
R2 tut ja, als wäre er gefangen. Und als dann die anderen gefangen genommen werden, lenkt R2 sie mit seinen umprogrammierten Droiden. Also die übernehmen sie von anderen Droiden, sagen, wir sind jetzt zuständig und haben sie dann direkt wieder befreit. So war's.
Und das ist noch in der zweiten Folge?
Das ist noch in der zweiten Folge.
Alles klar.
Und das ist wirklich so.
Es sind zu kurze Szenen manchmal. Man wird gefangen, man wird befreit. Es geht sehr viel hin und her.
Sie fragen nicht nach, als da andere Droiden auftauchen und sagen,
die gehören uns. Die werden dann irgendwo hingebracht und dann direkt wieder übernommen. Ich erinnere mich. Ja, es gibt so viele Twists und manchmal sind Szenen zu kurz und manchmal sind sie auch nur da, damit eine Folge halt einen bestimmten Abschluss oder einen einigermaßen runden Abschluss haben kann. Denn das ist ein 3-Folgen-Arc und eigentlich hätten es auch 2 getan. Ne? Das ist so mein einziger Kritikpunkt an dieser Geschichte, dass sie ein bisschen zu viel hin und her hat und zu lang ist. Denn in der dritten Folge passiert dann auch gar nicht mehr so viel Neues. Es gibt viel mehr Piu-Piu. Irgendwann jagt Sobek ihn eben seine Gefängniswächterhunde, Anubas?
Die hinterher. Anuba. Und er selber ist auch auf diesen Schwebeplattformen mit Droiden hinter ihnen her.
Ja, also er macht sich die Hände schmutzig. Das mag ich an so einem Bösewicht. Und leider passiert dann was Tragisches, nämlich die Anubas kämpfen gegen Even Piell und zerfleischen ihn.
Ja.
Also zumindest schütteln sie ihn ganz arg und dann ist er tatsächlich tot. Und in seinen letzten Momenten flüstert er Ahsoka noch sein Wissen um die Hyperraumroute zu. Nur Ahsoka ist da in dem Moment.
Mhm.
Anakin ist irgendwo anders gerade, ist wahrscheinlich gerade damit beschäftigt, mit Tarkin darüber zu reden, wie cool es doch wäre, wenn man gemeinsam die Galaxis erobern würde.
Und ob man Mittelmanagement erwürgen darf oder nicht.
Genau. Also Tarkin ist ja sehr skeptisch, was die Jedi angeht und will eigentlich erstmal gar nicht von denen gerettet werden, weil er die für Weicheier hält. Mhm. Ne? Aber je mehr Anakin bei der Arbeit zuschaut, desto beeindruckter ist er.
Also ein paar von den Jedi sind schon ganz in Ordnung. Also genau. Die sich auch die Hände schmutzig machen, das findet er auch cool an denen.
Das Ganze, wir sind ja wieder in einer Gruppe unterwegs, ne? Alle Beteiligten, oder ist Obi-Wan da irgendwo anders?
Nee, da sind sie alle wieder gemeinsam unterwegs. Und während sie auf der einen Seite die Anuba aufhalten, kommen von der anderen Seite wieder Krabben-Druiden. Also sie sind da schon wirklich sehr arg in Bedrängnis. Piel stirbt und sie geben seine Leiche in die Lava.
Genau, er bekommt direkt ein sehr episches Boromir-Brandbestattungsritual.
Es ist zu kurz für ein Ritual, aber sie übergeben ihn doch relativ würdevoll der Lava.
Das ist schon eine schöne Szene und dann fällt er halt diesen Lava-Fall runter. Das sieht episch aus. Also wenn man als Jedi ein Begräbnis, ein Schlachtfeldbegräbnis bekommt, dann so eins. Ja, aber dann werden sie relativ schnell gefunden von ihrem Häscher, von Sobek, und der dreht dann komplett durch, oder?
Ja, also der geht persönlich auf sie los, wird von seinem Stab runtergeschossen, gibt dann aber nicht auf und versucht Tarkin zu erwürgen und in die Lava zu schmeißen.
Genau, der hebt ihn, glaube ich, sogar über seinen Kopf und ist kurz davor, den da wirklich da reinzuwerfen, einfach nur, damit die Republik diese Codes nicht bekommt. Und wer rettet dann Tarkin? Das ist dann eine ziemlich heldenhafte Geschichte, denn wenn diese Person nicht da gewesen wäre, wäre das vielleicht blöd ausgegangen.
Ja, Ahsoka.
Gut, dass Ahsoka
erledigt
so weg
und rettet Tarkin, ja.
Na gut, erstmal ist es ja wichtig, wobei, wenn er tot gewesen wäre, wäre das Wissen einfach weg um diese Hyperraumroute, die auch, glaube ich, nicht mehr erwähnt wird. Aber in meinem Kopfkanon ist das der Grund, warum sie dann später Coruscant erreichen. Erst irgendwie haben sie es dann doch noch geschafft, da ranzukommen. Aber in dem Moment ist der Tag gerettet. Sobek wird von hinten, glaube ich, sogar durchbohrt von Ahsokas Lichtschwert. Und sie fangen Tarkin auf, bevor er in die Lava fällt. Und dann ist auch die Flotte da. Ja? Dann gibt es noch eine große Raumschlacht im Orbit von diesem Planeten. Ich glaube, Plo Koon sagt sogar, so eine Schlacht hat die Republik seit den Zeiten der alten Republik nicht mehr gesehen oder sowas, weil sie damit, ich glaube, 5 Sternzerstörern ankommen und ganz
mit
vielen
Jägern. Mit vier Kreuzern kommen sie an, ja.
Ja, und dann gibt es in diesem Asteroidengürtel und Planeten richtig schön Raumschlacht. Sie schicken, ein Gunship oder ein Shuttle runter, um sie aufzusammeln. Und dann entkommen sie von diesem echt nicht angenehmen Planeten. Und es gibt ein Debriefing, wo dann Plo Koon gefragt wird von Anakin, sag mal, hast du wirklich Ahsoka gesagt, dass sie mitkommen soll?
Und dann guckt er rüber zu Ahsoka, die mehr oder weniger so versucht, ihn anzuflehen so ein bisschen und sagt dann, ja, das offensichtlich habe ich das wohl.
Ja.
Also er deckt ihr dann den Rücken dabei, dass sie da ganz offensichtlich gelogen hat. Es gibt noch so ein kleines Problem, dass jetzt die Informationen auf 2 Leute aufgeteilt sind. Denn Ahsoka will die Daten, die sie von Piel bekommen hat, nur dem Jedi-Orden geben, und also dem Jedi-Rat. Und Tarkin sagt, er gibt seine Informationen nur Palpatine. Und da wird wohl noch vermittelt werden müssen.
Ja, mal gucken, was da noch bei rumkommt.
Aber da gibt es dann eine klare, also da merkt man aber, dass es noch eine Trennung gibt zwischen wir arbeiten für den Kanzler und wir arbeiten für den Jedi-Orden.
Absolut. Wie fandst du die Folgen?
Ich finde sie tatsächlich ziemlich gut. Sie hatten keine zu großen Längen. Es ist immer was passiert. Ich finde sie teilweise ziemlich fies. Also ich glaube, wir haben noch einen Trooper-Tod oder 2 irgendwo jetzt in der Nacherzählung nicht mit drin gehabt. Aber es ist wirklich, die werden einer nach dem anderen erledigt. Und das ganze Setting ist cool. Sobek ist ziemlich cool als Charakter. Das Design finde ich verstörend. Also,
aber als Charakter ist er interessant und auch bedrohlich. Die ganze Situation ist bedrohlich. Du hast wirklich das Gefühl, es geht hier um was. Und dann sterben ja auch Charaktere. Also Echo und Piel gehen hier drauf. Und zumindest einer von denen geht auf jeden Fall drauf.
Und andere, deren Namen wir im Moment ihres Todes erfahren, auch.
Ja, gut. Und das ist ja ein Trick, der nicht funktioniert. Ne? Das ist der Redshirt-Trick. Oh, hier ist ein namenloser Typ, der umgebracht wird, damit wir erkennen, dass es gefährlich ist. Aber die ganze Anlage ist halt wirklich durchdacht. Und es sind ja auch keine idiotischen Droiden hier unterwegs, die man einfach so wegwischt.
Sondern diese Kommando-Droids, die sind tatsächlich bedrohlich, die können was.
Ja, also da sind auch durchdachte Fallen und man hat das Gefühl, dass die wirklich im Arsch sind zwischendurch und dass ihr Plan, da reinzukommen, halt auch wirklich clever sein muss und dass sie ständig improvisieren müssen und es immer schlimmer wird und sie immer einen neuen Plan sich ausdenken müssen. Dass sie halt zwischendurch noch Zeit haben für Bonding und so, muss natürlich sein, auch wenn sie wahrscheinlich zu kaputt werden in dem Moment und zu panisch. Und dann hat, es ist auch toll, wie es eskaliert, ne? Wie am Ende, kurz vor Ende halt noch die Figur stirbt, während der sie hier sind. Und trotzdem hat die Mission noch, dank dem Faktor, der eigentlich nicht berücksichtigt werden sollte, Ahsoka, weil sie da ist, retten sie dann noch Tarkin und sie bekommt die Daten, die sie brauchten. Hätte ja alles nicht geklappt, wenn sie nicht dabei gewesen wäre. Das ist gute Dramaturgie. Also es ist natürlich Lehrbuchdramaturgie, es ist nichts Originelles. Aber es funktioniert sehr gut. Und nach dem Folgen davor ist man halt schon sehr froh über grundlegend funktionierende Plots. Ja, und Charaktere, die man versteht und nachvollziehen kann. Und Foreshadowing, das für später funktioniert. Ich finde, die Beleuchtung ist sehr atmosphärisch.
Mhm, ja, also technisch ist das auch schon ziemlich gut. Also sie müssen hier nicht so viel Umständliches machen, was die Oberflächen und dergleichen angeht. Stimmt. Aber mit der Beleuchtung holen sie eine Menge raus auf diesem Lava-Planeten. Und ich muss auch sagen, dass hier die neue Ahsoka wirklich gut funktioniert.
Ja, die ist jetzt, glaube ich, zum dritten Mal da. Also das neue Design, also im dritten Arc, das wir sie sehen. Und die Mimik ist immer besser, ihre auch. Was mich am Anfang sehr gestört hat, wie roboterhaft die wirkt. Das haben sie wirklich ausgebügelt inzwischen.
Und ich mag auch, wie sich ihr Charakter weiterentwickelt hat, weil sie ist wirklich ein wertvolles Mitglied des Teams.
Ja.
Und sie hat noch dieses so, ich will aber und ich mache das jetzt einfach und Anakin kommt auch mit allem durch. Aber wenn sie dann wirklich gebraucht wird, ist sie zuverlässig und tut, was nötig ist. Und ja, ist wirklich nicht mehr ein Nerv oder ein Störfaktor, sondern eine coole Figur geworden. Und Tarkin, ich finde, das ist eine. Ich finde tatsächlich, ich wusste nicht, dass ich das wollte, aber ich finde es cool, Tarkin auf der Seite der Guten in Anführungsstrichen zu sehen. Und wo so eine Figur herkommt, dem eben die Effizienz und auch die Gnadenlosigkeit, die dazu gehört, über alles geht.
Er wird ja noch öfter in The Clone Wars vorkommen und auch in Rebels wird er ja ein Hauptantagonist. Und ich finde es einfach gut, wenn man so eine Figur bereichert, indem man ihr mehr Background gibt und man einfach mehr Screentime, bevor sie halt ihren großen Einsatz in dem ersten Star Wars hat, wo er ja der Oberbösewicht war. Und ich fand es halt immer schade, dass er in diesem Film, dass er nicht mehr vorkommen kann danach. Von daher schon sinnvoll, ihn mehr zu beleuchten. Und ich würde sogar sagen, dass diese drei Folgen für mich bisher das Highlight waren von The Clone Wars. Also wenn ich jetzt jemandem empfehlen würde, sich eine Story anzuschauen aus den frühen Clone Wars Staffeln, wir sind ja immer noch in der dritten, auch wenn wir jetzt genau Halbzeit haben, glaube ich, ne? Das ist die 65. Folge, die man sich anguckt in der Reihenfolge. Dann würde ich sagen, diese drei, die geben die Stärken dieser Serie am besten wieder. Natürlich fehlt einem Background zu Nebenfiguren. Man weiß nicht so richtig, wer Ahsoka ist oder wer Rex ist oder wer Echo und Five sind, wenn man nur mit dieser Folge jetzt einsteigt. Natürlich gab es auch schon ein paar andere gute, ne? Aber es war keine dabei, wo ich sagte, alle drei Folgen sind so rund und funktionieren für sich. Und es ist so eine reduzierte Prämisse, ja, ohne dass viele Schnörkel dran sind. Und die Action-Szenen sind auch nicht nur Staffage. Die meisten davon funktionieren für sich.
Also ist immer Spannung mit drin, weil man immer entweder einen Zeitfaktor hat oder noch eine Umgebungsbedrohung, die Lava, dass sie in der Sackgasse sind, dass sie nicht auffallen dürfen. Ja, funktioniert eigentlich alles.
Jetzt gibt's noch ein paar Continuity- und Trivia-Sachen, die man auf Wikipedia oder auf Jedipedia zu finden kann.
Die Folgen widersprechen ein paar anderen Dingen und es gibt ein paar Ungereimtheiten in den Folgen selber. Es gab Romane, die den Tod von Piel schon enthielten, bevor er dann jetzt hier vor der Zeit, in der die Romane stattfinden, stirbt.
Ja, das passiert ja leider sehr oft, ne, dass sie gesagt haben, wir widersprechen, was in den Roman gesetzt wurde, und die Leute, die sich um Continuity gesorgt haben, die kriegen halt einfach gesagt, halt die Fresse, lass uns du, wir wollen das jetzt machen, kein Mensch liest die Romane, das hier erreicht viel mehr Leute.
Ja, und dann gibt's ein paar Anzahlprobleme. R2 hat diese drei Battle Droids dabei, dann wird zwischendurch einem davon der Kopf weggeschossen und später hat er wieder drei. Also ich weiß nicht, ob er off Screen einen von denen wieder zusammenschweißt.
Wir sehen ja, wie R2 den Kopf von 3PO wieder anschweißt in Episode 2.
Also du meinst, er hat ihn wahrscheinlich einfach repariert. Klar. Okay. Also ich, ja. Und sie kommen mit vier Kreuzern an, aber drei springen in den Hyperraum. Also,
naja, ich glaube, sie haben die Schlacht ein bisschen gekürzt. Da könnte ja sein, dass da noch mehr
Leute sind. Dass deiner verschwunden ist.
Ja. Oder der hat sich einfach verfahren. Was weiß ich.
Aber ansonsten gibt's nichts Großes an krassen Erkenntnissen. Ja, es gibt ja immer diese Glückskeks-Sprüche am Anfang und einer davon ist einfach Murphy's Law. Alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ja richtig. Das war in der zweiten Folge, glaube ich, ne?
Ja.
Also ein Kritikpunkt wäre halt, zwei Folgen hätten wahrscheinlich gereicht. Mhm. Die dritte ist dann ein bisschen gestreckt, aber auch nur am Anfang gegen Ende finde ich sie auch sehr, sehr rund.
Ja.
Also, wir geben ja keine Punktewertung hier, aber das ist eine eindeutige Empfehlung.
Mhm.
Und in der nächsten Folge reden wir dann über Trandoshana und entführte Jedi-Padawane.
Ja, das ist so ein bisschen...
Das wird eine kurze Folge werden.
Ja, da gibt es nicht so viel zu bereden. Ja.
Und deswegen sparen wir es uns auch fürs nächste Mal. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und danke, dass ihr den sehr, sehr schnellen, kurzen Rant am Anfang ertragen habt, um zum interessanten Teil dieser Folge zu springen oder so lange durchzuhalten.
Okay, mach's gut, bis dann und wir hören uns das nächste Mal.
Tschüss. Bye.
Mehr von uns und vor allem exklusive Podcasts, Hörspiele und Videos findet ihr auf patreon.com/orkenspalter.tv, wo ihr uns schon für 2 Euro im Monat unterstützen könnt. Bis zum nächsten Mal.